Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Lennart Klintwort und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Benita Rathjen.
Moin Lennart, schön, dass wir mal wieder gemeinsam im Studio sind. Auch gewissermaßen nach einer kurzen Zwangspause, muss man ja sagen, Krankheit und Unfälle bzw. ein Unfall deinerseits. Willst du erzählen, was dir da passiert ist?
Ja, ein bisschen peinlich ist es, aber derzeit ist ja gern mal glatt draußen und leider habe ich einen Abflug gemacht und bin auf den Kopf und auf den Nacken gerasselt, aber ist wohl nichts Schlimmeres passiert. Mein Schutzengel war gut drauf, Gehirnerschütterung, Schmerzen, muss nochmal zum CT, dass auch wirklich kein Wirbel angeknackt ist, aber ja, ging schon besser, passt schon irgendwie. Ich hoffe, dir erging es besser als mir.
Ja, also schlechter ist ja kaum möglich. Es wäre dann wahrscheinlich mindestens Krankenhaus. Von daher, ja, bei mir ist alles gut. Und bei uns in der Redaktion ist auch alles gut, denn die aktuelle Printausgabe ist ja draußen. Und ich finde es immer sehr schön, dann das fertige Produkt in den Händen zu halten. Viele gute Sachen haben wir da wieder gemacht und mit reingebracht. Und über eins davon wollen wir heute später noch sprechen, nämlich unser großes Interview mit Dieter Lehmann. Der ist seit 25 Jahren Chef der Kapitalanlage der Volkswagen Stiftung, aber wie gesagt, dazu später.
Ja genau, wir beide haben Lehmann in Hannover besucht, wo die Stiftung ihren Sitz hat und es war ein sehr kurzweiliger Nachmittag. Aber nun erstmal die News.
Bevor es losgeht, ein paar Infos zum Sponsor dieser Sendung. Fidelity International bietet Privatanlegern und institutionellen Kunden wie Banken und Versicherungen Zugang zu attraktiven Anlagelösungen und Dienstleistungen und das an über 25 Standorten weltweit und seit mehr als 50 Jahren. Wer von dieser Erfahrung profitieren möchte und wissen möchte, was am Markt so los ist, für den ist der Fidelity Kapitalmarkt Podcast eigentlich Pflicht. Im Dialog mit namhaften Expertinnen und Experten beleuchtet Host und Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld die aktuellen Geschehnisse am Markt und deren Hintergründe. Mit wechselnden Gästen werden hier die komplexen Zusammenhänge von Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und deren Einfluss auf die Kapitalmärkte analysiert. Den Link zum Fidelity Kapitalmarkt Podcast findet ihr in unseren Shownotes, also einfach mal reinhören, aber bitte erst nach dieser Folge.
Die erste News kommt von der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, die ihre Geschäftsführung neu aufgestellt hat. Die RVWL hat jetzt ein dreiköpfiges Führungsteam.
Wer gehört denn zu diesem Trio?
Also Markus Altenhoff, der bleibt in der Geschäftsführung und verantwortet weiterhin die Kapitalanlage. Neu hinzu kommen Ulrich Sonnemann und Christian Kobmann. Alle drei sind übrigens schon lange im Haus. Altenhoff seit 2004, Sonnemann seit 2009 und Kobmann seit 2015.
Das klingt nach super viel Erfahrung, aber was genau sind denn jetzt die Aufgaben der beiden neuen Geschäftsführer?
Sonnemann verantwortet künftig als Geschäftsführer den Bereich innere Verwaltung. Das umfasst die Themen Versicherungsmathematik und Risikocontrolling, aber auch Personal, Recht, Finanzen und Kommunikation. Kobmann wiederum leitet den Geschäftsbereich Versicherungsbetrieb und IT. Dazu gehören alle Fragen zum Satzungs- und Leistungsrecht, die Betreuung der Mitglieder und die Digitalisierung.
Hat die RVWL auch gesagt, warum die Führung jetzt erweitert wurde?
Ja, damit will die Ärzteversorgung den wachsenden rechtlichen, organisatorischen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen besser gerecht werden. Betont wurde in einer Pressemitteilung, dass die Expertise der drei Geschäftsführer entscheidend dazu beitragen soll, innovative Lösungen zu entwickeln. Der Schritt kam aber auch nicht ganz überraschend, da im April vergangenen Jahres Christian Mosel das Versorgungswerk verließ. Seitdem saß Altenhoff allein in der Geschäftsführung.
Allein eins der größten berufsständischen Versorgungswerke in Deutschland zu führen, ist natürlich auch eine riesige Aufgabe.
Ja, da sagst du was, die RVWL gehört zu den größten der rund 90 berufsständischen Versorgungswerke hierzulande. Mit einem Kapitalanlagevolumen von derzeit rund 14,6 Milliarden Euro verantwortet sie die Alterssicherung von mehr als 60.000 Mitgliedern und Rentenbeziehenden.
In der Schweiz ist derzeit einiges los bei den großen Privatbanken. Sowohl Julius Bär als auch die UBS machen mit Personalentscheidungen von sich reden.
Okay, mal der Reihe nach, was genau passiert denn bei Julius Bär?
Die Bank hat angekündigt, bis zu 400 Stellen abzubauen. Das sind etwa 5% der gesamten Belegschaft. Der neue Geschäftsführer Stefan Bollinger hat dabei verschiedene Maßnahmen angekündigt. Die Geschäftsführung wird dann von 15 auf nur noch 5 Mitglieder verkleinert und es sollen brutto weitere 110 Millionen Schweizer Franken an Sach- und Personalkosten eingespart werden.
Das klingt nach keinem kleinen Umbruch. Was sind denn die Gründe dafür?
Ja, Hauptgrund ist, dass die Finanzmarktaufsicht FINMA ein sogenanntes Enforcement-Verfahren eingeleitet hat. Dabei geht es um mögliche Fehler im Risikomanagement im Zusammenhang mit der Signa-Pleite. Julius Bär musste nach der Signa-Insolvenz mehrere hundert Millionen Schweizer Franken abschreiben.
Und wie sieht es bei der UBS aus?
Dort wurden in der vergangenen Woche hunderte Mitarbeiter in der Schweiz entlassen. Die genaue Zahl hält die Bank zwar geheim, aber betroffen sind alle Ebenen von den Einstiegspositionen bis hin zu den höheren Management-Ebenen.
Das hat vermutlich mit der Credit Suisse-Übernahme zu tun.
Genau. Die UBS hatte nach der Übernahme bereits angekündigt, allein in der Schweiz 3000 Mitarbeiter entlassen zu müssen, um die Kosten zu senken. Die Gesamtzahl wird aber noch höher ausfallen, da freiwillige Abgänge und Pensionierung da noch nicht mit eingerechnet sind. Der UBS-Chef Sergio Ermotti sieht die Kündigung zwar als unvermeidbar an, will aber freiwillige Abgänge fördern.
Wie viele Mitarbeiter hat die UBS denn aktuell?
Nach der Übernahme der Credit Suisse ist die Zahl von weniger als 75.000 auf 120.000 gestiegen. Aktuell sind es laut Medienberichten rund 110.000 Mitarbeiter bei der UBS. Und neben dem Personalabbau gibt es noch eine weitere große Baustelle. Und zwar die IT-Systeme beider Banken müssen noch integriert und alle Daten der ehemaligen Credit Suisse-Kunden auf die UBS-Systeme übertragen werden.
Apropos Banken, bleiben wir doch direkt bei einem weiteren spannenden Thema aus der Privatbankenszene. Die Warburg Bank soll ja bald einen neuen Besitzer haben und nun hat sich ein potenzieller Interessent dazu geäußert.
Lass mich raten, die Kühne Holding.
Genau, aber weniger im positiven Sinne. Dominik de Daniel, der die 35 Milliarden Euro schwere Holding von Klaus-Michael Kühne leitet, hat eine klare Absage erteilt. Seine Worte waren sehr deutlich. Nein, definitiv nicht. Das passt nicht in unser Portfolio.
Wobei das ja durchaus Sinn ergeben hätte. Kühne ist ja gerade in Hamburg traditionell sehr umtriebig unterwegs.
Ja, aber die Kühne Holding hat ganz andere Investitionsschwerpunkte. De Daniel erklärte in einem Interview, dass man sich auf langfristige Investments konzentriere und vor allem in den Bereichen Logistik und Gesundheit aktiv sein will. Zum einen hat man kürzlich eine gute Milliarde beim Pharmahersteller Eonova und auch eine gute Milliarde beim Transportdienstleister Flix investiert.
Aber für die Warburg Bank gibt es ja trotzdem Interessenten, oder?
Richtig. Aktuell kristallisieren sich vier Optionen heraus. Die Investmentbank Parella Weinberg Partners spricht wohl mit der Mittelstandsbank IKB, die entweder die ganze oder Teile der Warburg Bank übernehmen möchte. Auch die Helaba sowie die schwedische Beteiligungsgesellschaft Altor haben Interesse bekundet. Und dann gibt es noch einen Käuferkreis aus Hamburger Investoren, so munkelt man.
Warum hat sich die Warburg Bank denn so dringlich auf die Suche nach einem neuen Besitzer begeben?
Das hat mit einem auslaufenden Kredit zu tun. Die Warburg-Eigentümer Christian Olearius und Max Warburg ließen sich von ihrer eigenen Bank ein Darlehen in Höhe von 60 Millionen Euro geben, um Cum-Ex-Steuerschulden zu begleichen. Die Aufsichtsbehörden schritten ein und nun muss bis Ende März jemand das Darlehen ablösen, weil die Bankenführung sonst die Erlaubnis verliert, das Institut zu leiten.
Und zu guter Letzt noch eine spannende Personalie aus Frankfurt. Das Detail Family Office hat einen neuen Geschäftsführer.
Haben Sie denn jemand extern geholt?
Nein, tatsächlich handelt es sich um eine Beförderung. Ricky Leonhard ist in die Geschäftsführung aufgerückt und da verantwortet er den Marktfolgebereich des Frankfurter Family Office.
Was genau umfasst denn sein Aufgabenbereich?
In seiner Position verantwortet er unter anderem das Risikomanagement, die Finanzen sowie das Reporting und Controlling. Er ist auch kein Unbekannter im Haus. Wie gesagt, Leonhard arbeitet bereits seit 2022 für die deutsche Tochter des Schweizer Family Offices und leitete bisher den Bereich Vermögensreporting und Vermögenscontrolling.
Wem folgt er denn in der Position nach?
Er übernimmt die Position von Barbara Erdle, die die Geschicke des deutschen Unternehmens seit seiner Gründung gemeinsam mit Geschäftsführer Maximilian Kunz leitete. Erdle ist seit September 2024 geschäftsführende Direktorin bei einem Single Family Office in Zürich. Übrigens ist Detail in Deutschland noch recht jung am Markt. Wie schon gesagt, handelt es sich um die deutsche Tochter des Schweizer Detail Family Offices und gegründet wurde das 2022 und verfügt seit März 2023 über eine BaFin-Lizenz. Also Lennart, wir haben ja bereits angeteasert, dass wir Dieter Lehmann in Hannover besucht haben. Und ich weiß noch, ausnahmsweise kam damals nicht zuerst die Arbeit, sondern Herr Lehmann hat uns in der hauseigenen Kantine der Stiftung zum Essen eingeladen. Und der Nachtisch war ein Gedicht.
Ja, an den erinnere ich mich auch noch gern. Du sagst, es war ein sehr angenehmer Tag, auch weil, wie du es schon angedeutet hattest, Dieter Lehmann sich sehr viel Zeit für unsere Fragen genommen hat, obwohl er sich wahrlich nicht über zu wenig Arbeit beschweren kann. Seit gut 25 Jahren leitet er die Kapitalanlage der Volkswagen Stiftung. Gut 4 Milliarden sind das. Die Stiftung fördert Wissenschaft und Technik. alle Bereiche von Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Ingenieurswissenschaften und Medizin werden berücksichtigt.
Ja, und eigentlich will man jährlich so um die 80 Millionen davon spenden. Lehmann konnte in den vergangenen Jahren aber mehr Fördermittel als geplant belegen, zuletzt rund 100 Millionen Euro. Wir wollten natürlich wissen, wie er das vor dem Hintergrund diverser Krisen wie Corona, Russlandkrieg, weitere geopolitische Spannungen, Zinswende und auch der einhergehenden Inflation möglich ist.
Ja, die Frage drängte sich auf. Zum einen ist das in der Historie der Stiftung begründet. Darauf einzugehen würde den Rahmen hier sprengen. Interessierte können sich das ganze Interview aber gern online bei uns durchlesen. Stichwort Zukunft Niedersachsen, da gibt es zwei Fördertöpfe, das erklärt Herr Lehmann alles sehr gut. Zum anderen ging er zur Beantwortung auch erstmal 25 Jahre zurück. Er blickte auf die Jahrtausendwende und auf das Jahr 2005, in dem die Stiftung ihre Förderziele definierte. Lehmann stellte fest, damals, dass die Rücklagen auf den ersten Blick hoch waren, aber auch in Zeiten einer niedrigen Inflation nicht ausreichend, um das Kapital real zu halten. Er reagierte, setzte auf Aktien und Immobilien, wobei Immobilien schon immer traditionell 10-15% des Portfolios ausmachen, aber unterm Strich halt auf Anlagen, die keine Endfälligkeit haben und bei denen man somit von einem langfristigen Wertzuwachs profitieren kann.
Muss dann aber so reagieren, dass ich nicht irgendwie partiell irgendwas absichere oder neu aufmache, sondern indem ich strategisch meine Asset Allocation anpasse, so wie wir es getan haben, also raus aus den Renten, rein in die Aktien und das langfristig betrachte. Und das, da muss ich natürlich agieren, das ist mein Job.
Welche Auswirkungen hatte das auf das Portfolio der Stiftung?
Ziemlich große. 1998 lag die Aktienquote beispielsweise bei 26%. Die Immobilienquote, hatte ich ja schon gesagt, liegt immer so zwischen 10-15%. 63% waren damals noch verzinste Wertpapiere. Aktuell sind es 49,5% Aktien und nur noch 37% Rentenpapiere, 3% Liquidität, 0,5% alternative Investments. Vor der Zinswende lag man bei Aktien sogar deutlich über 50%.
0,5% in Alternatives ist heutzutage eher ungewöhnlich niedrig.
Ja, das stimmt. Lehmann erklärte dazu.
Wir waren ab 2005 sehr durchaus nennenswert in Private Equities und Hedgefonds investiert damals. Das hat alles nicht funktioniert.
Er investierte damals jeweils 60 Millionen Euro in zwei Private Equity Mandate, eines mit dem Schwerpunkt US Buyouts, eines mit European Secondaries. Über die Jahre wurde eine Performance von 2% pro Jahr erzielt. Erschütternd für Lehmann, wie er sagt. Wichtig war ihm bei den Investments allerdings auch, dass er eine 100%ige Ergebnistransparenz hatte. Dafür wurden über die jeweiligen Commitment-Summen Zertifikate aufgelegt und das abgestimmt mit dem Finanzamt.
Und wie denkt Lehmann heute über die Investitionen in Alternatives?
Ja, hinter den verbliebenen 0,5% im Portfolio verbirgt sich ein Portfolio von Listed Private Equity, in dem ein Aktienmandat sozusagen als Subportfolio mit Microcaps angehängt ist. Mehr möchte er auch nicht machen. Aus regulatorischen Gründen dürfte er eh nur 10% in Alternatives investieren. Seine Erfahrungen waren bislang, wie schon besprochen, eher unerfreulich. Und das auch aus einem weiteren Grund.
Dann eben vom Personalaufwand. Wir hatten also damals entgegen der Versprechung der Managementgesellschaften einen ganz erheblichen Aufwand in der Begleitung dieser Anlagen.
Das angesprochene Portfolio trägt in Lehmanns Augen übrigens viele Ideen der Start-up-Branche in sich, ist dabei aber einen Schritt weiter, nämlich bereits börsennotiert.
Böse Zungen könnten jetzt behaupten, Lehmann steigt ein, wenn die größte Gewinnphase bereits vorbei ist.
Darauf sind wir natürlich damals auch eingegangen und diese Meinung teilt er nicht.
Also ich glaube vieles nicht mehr, was man mir über zwei Jahrzehnte so erklärt oder gezeigt oder zeigen wollte. Da bin ich ein bisschen, glaube ich, auf dem Boden der Realitäten angekommen.
2020 sagte Lehmann im Interview mit dem Private Banking Magazin, Diversifikation und Disziplin seien der Schlüssel zum Erfolg. Stellt sich die Frage, kann Diversifikation ohne Alternatives ausreichend gelingen?
Ja, er weiß, dass er damit ein gutes Stück weit gegen den Strom schwimmt. Für Lehmann machen Währungen einen wichtigen Anteil der Diversifikation aus. In seinem Portfolio finden sich diverse Lokalwährungen und das unabgesichert.
Fremdwährungen sind aktiv nicht erfolgreich zu managen. Da bin ich wirklich der festen Überzeugung.
Währungen sind also sein Overlay, um die Volatilität insgesamt nach unten zu bringen. Das funktioniere aber nur, wenn man es durchhalten kann. In einer breiten Diversifikation müsse laut Lehmann Ruhe bewahrt werden, wenn ein Bereich schlecht läuft.
Der Nachmittag damals war ja wirklich sehr facetten- und erkenntnisreich. Ich erinnere auch noch, dass Lehmann bei Aktien- und Rententitel passiv investiert, das aber nicht als Dogma sieht, maßgeschneiderte ETFs für ihn nicht in Frage kommen. Stichwort Quellensteuer, und die Immobilienkrise aus diversen Gründen eigentlich gänzlich an ihm vorüberging, wie er sehr gut erklärte. Zudem sprachen wir unter anderem über ESG, VW und das OCIO-Modell, dessen Sinn Lehmann mit guten Argumenten zumindest teilweise hinterfragte. Um hier aber nicht den Rahmen total zu sprengen, würde ich jetzt noch ein Thema rauspicken, und zwar die Stiftungsrechtsreform.
Das finde ich ganz gut, denn die findet Lehmann in einem Punkt sogar revolutionär.
Jetzt machst du es spannend.
Ja, Stiftungen dürfen seit der Reform ihre Umschichtungsrücklage verwenden, um den Stiftungszweck zu erfüllen.
Und nun?
Vereinfacht gesagt, jetzt können sich deutsche Stiftungen dank der Stiftungsrechtsreform sehr viel stärker wie ihre amerikanischen Kollegen, also Yale, Harvard und Co., auf Sachwerte zu bewegen. Es gilt also mehr auf die Performance zu schauen und nicht mehr nur auf die ordentlichen Erträge. Und daraus lässt sich natürlich einiges machen.
Ich schaffe mir, natürlich nicht über Nacht, aber über die Jahre, wenn ich meine Strategie ausrichte, Potenziale in der nächsten extrem Niedrigzinssituation trotzdem Mittel zur Verfügung zu haben, um meinen Stiftungszweck zu verwirklichen, um was es geht. Also das ist für mich persönlich der eigentlich entscheidende Punkt in der ganzen Stiftungsrechtsreform.
Das war alles sehr spannend. Und das war es auch mit unserer heutigen Folge der PBM Kapitalansage. Bevor wir unser Podcast-Studio verlassen und an unseren Schreibtischen schon weiter an der nächsten Printausgabe arbeiten, hier nochmal der Hinweis, Ausgabe 1 2025 vom Private Banking Magazin ist seit dieser Woche draußen und unter anderem als PDF auf unserer Seite abzurufen.
Und wie immer freuen wir uns auch über Ihr Feedback. Wenn Ihnen etwas auf der Seele brennt, das Sie uns mitteilen wollen, erreichen Sie uns per Mail an redaktion@privatebanking-magazin.de oder über LinkedIn.
So, Lennart, dann drück mir mal die Daumen.
Wieso, wofür?
Ich fahre ja nächste Woche nach Köln auf dem Private Banking Kongress. Und bei den Ausfällen, die wir in der Redaktion in jüngster Zeit hatten, hoffen wir mal, dass ich verletzungs- und erkältungsfrei wiederkomme.
Oh ja, da sind natürlich alle verfügbaren Daumen gedrückt. Nächste Woche also Köln. Bevor es soweit ist, sagen wir für heute erstmal
Tschüss aus Hamburg.